Yo, was geht ab, Mann? Mischa hier. Und bevor es jetzt mit dem Podcast losgeht, möchte ich mir noch kurz ein paar Minuten Zeit nehmen, um dir zu erklären, wieso ich keine Werbung auf diesem Podcast schalten möchte. Nicht einmal für Produkte, die ich cool finde und selber nutze. Und zwar, falls dich das jetzt nicht interessiert, kein Problem, überspring diesen Teil einfach, sind circa 5 Minuten und stell dir vor, das wäre jetzt der Teil, wo normalerweise Werbung geschalten werden würde. Wie du sicher bemerkt hast, ist meine oberste Priorität hier die Realness auf diesem Podcast. Ich möchte mir keine Sorgen machen müssen, dass meine Themen irgendjemandem sauer aufstoßen oder sich nicht mit den gesellschaftlichen Normen vertreten lassen. Ich will hier zu 100% authentisch und unvoreingenommen bleiben. Und das wird zu einer wahren Challenge, wenn ich hier anfangen würde, Werbung zu schalten. Nehmen wir jetzt einfach mal an, ich würde Geld von einem Reiseunternehmen oder einer Airline kriegen, das ja gut sein kann im Falle von The Chain is Life, dann bin ich ab diesem Moment in meiner Meinungsfreiheit beschnitten und die Firma könnte mir rein theoretisch auch vorschreiben, welche Themen ich unterlassen soll, zum Beispiel Psychedelics oder irgendein Thema, was zum Beispiel auch Umwelt betrifft, was ja dann auch wieder eine Airline eventuell in den falschen Hals kriegen könnte. Ich müsste sogar aufpassen, welche Podcast-Gäste ich einlade, da diese ja eventuell auch eine Meinung über diese Produkte oder diese Services dieser Firma haben könnten, die das wiederum nicht geil finden könnte. Und genau deswegen bitte ich dich als Zuschauer jetzt hier um Support. Auf der Chain is Life Webseite steht es jetzt jedem frei, mich mit dem Beitrag zu unterstützen, den er oder sie für angemessen hält. Du kannst also selbst entscheiden, was dir dieser Content hier wert ist. Das ist die mit Abstand fairste und transparenteste Lösung, die ich mir nach langem Überlegen auch wirklich vorstellen kann. Um jetzt mal ein Beispiel zu nennen. Nehmen wir an, du interessierst dich für mein E-Book Build by Plants. In diesem Fall müsstest du dir das E-Book ja kaufen, bevor du überhaupt weißt, ob es irgendeinen Mehrwert für dich bringt oder nicht. Das ist eigentlich, wenn du es dir mal genau überlegst, eine ziemlich spezielle Transaktion, weil du ja vorher nie zu 100% weißt, ob der Mehrwert wirklich den bezahlten Preis widerspiegelt, sowohl von meiner als auch von deiner Seite aus. Das heißt, eventuell wäre dir das Buch auch viel mehr wert gewesen und vielleicht hättest du schon alles gewusst und hättest dann einfach mehr bezahlt, als es dir eigentlich wert gewesen wäre. Dieser Podcast hier hingegen ist komplett kostenfrei, also kann jeder hier zuhören und das ist auch genau der Sinn der Sache, weil ich damit viel mehr Leuten helfen kann, als ich es mit einem bezahlten E-Book jemals könnte. Und genau deswegen finde ich diese Art der Unterstützung auch so cool, weil wenn du den Mehrwert aus diesem Podcast ziehst, kannst du ihn unterstützen und zwar mit genauso viel, wie du es persönlich für angemessen hältst. Das ist eine Transaktion, die am genauesten den Wert widerspiegelt, die du von meiner Arbeit kriegst. In der heutigen Welt ist es ja auch schon fast normal geworden, dass Content gratis ist. Das haben wir uns auch selbst zuzuschreiben, weil wir haben uns ja auch förmlich darauf konditioniert, ohne dabei zu realisieren, dass wir dafür extrem viel Werbung in Kauf nehmen. Werbung ist aber nicht kostenlos, denn diese Unternehmen wollen etwas von dir, deine Zeit und Aufmerksamkeit. Und jeder größere Podcast enthält dann diese Werbeblöcke, wo der Host zuerst was vorliest, bevor es losgeht. Und diesen Preis, den bin ich einfach nicht bereit für dieses Projekt hier zu zahlen. Und genau deswegen will ich mit The Chain is Life ein Statement setzen und eine Kultur schaffen, wo jeder die Möglichkeit hat, sich die Zeit zu nehmen, um die Arbeit zu unterstützen, die er auch wirklich schätzt. Ich will nämlich auch Sachen auf den Tisch bringen, die sonst niemand ausspricht. Und deswegen will ich dieses noch junge und wertvolle Projekt von keiner Firma finanzieren lassen. The Chain is Life soll uns gehören und mit uns meine ich jeder, der diesen Podcast entweder monetär, durchs Teilen oder mitpartizipieren als Gast unterstützt. Ich will hier Leute auf den Podcast bringen, die genauso denken wie ich und kein Blatt vor den Mund nehmen. Wir alle zahlen regelmäßig Geld für eine Tasse Kaffee und denken nicht mal darüber nach. Jedoch scheint es viel schwerer zu sein, sein Geld für etwas auszugeben, was uns weitaus mehr Wert bietet, als eine Tasse Kaffee es jemals könnte. Deshalb nochmal, wenn du hier regelmäßig zuhörst und das Gefühl hast, durch diesen Podcast Mehrwert zu erhalten, ermutige ich dich, The Chain is Life zu unterstützen. Und zwar mit genauso viel, wie es für dich richtig erscheint. Etwas ist mir aber ganz wichtig. Es gibt Leute, die diesen Podcast nicht unterstützen sollten. Egal wie viel Mehrwert du daraus kriegst. Wenn es dich finanziell unter Druck setzt, bereits ein paar Euro im Monat beizusteuern, dann will ich dich hier ganz klar aus diesem Aufruf exkludieren. Und für alle unter euch, die jetzt anfangen, den Podcast monatlich über meine Webseite chainislife.com zu supporten, Leute, ihr seid die Geilsten. Vielen Dank. und ihr seid der Grund, wieso dieser Podcast weiterhin werbefrei laufen wird. Und jetzt geht's los mit der Episode. Besten Dank für die Aufmerksamkeit und viel Spaß. Yo, was geht ab, Leute? Mischa hier und willkommen zu einer neuen Folge von The Chainless Life. Und heute, Mann, heute geht's richtig ab, denn heute reden wir mal über Profuel. Yes, ihr habt's richtig gehört, Leute. Heute gibt's mal eine Fallstudie zu einem Unternehmen, in welchem ich jetzt seit 4 Jahren dabei war, mitgewirkt habe, gegründet habe und auch wirklich maßgeblich am Erfolg der Firma beteiligt war. Ich würde sagen, dass ich, wenn ich jetzt zurückblicke auf meine letzten 4 Jahre, auf kein Unternehmen so stolz war wie auf Profuel. Und deswegen ist es natürlich auch jetzt für mich nicht einfach gewesen, die letzten Monate zu verdauen, dass die Firma mir förmlich weggerissen wurde. Wer sich da noch im Detail informieren möchte, kann sich gerne das offizielle Statement reinziehen, welches jetzt auf YouTube veröffentlicht wurde. Ich denke aber, die meisten kommen bereits von diesem Video hier hin. Und ich habe mir gedacht, wenn ich hier schon ein Statement raushaue mit den Fakten, den Interpretationen und wie es jetzt weitergeht, möchte ich diese Chance auch nutzen, mal eine Fallstudie zu diesem Thema zu veröffentlichen. Das heißt, was ich hier jetzt versuche, ist so anhand der Gegebenheiten ein bisschen mehr ins Detail zu gehen. Das heißt, nicht nur oberflächlich über die Thematik zu reden, sondern hier wirklich auch die Jahre 2013, 14, 15, 16 und 17 und natürlich auch 18 jetzt so ein bisschen zu analysieren, was ist gelaufen, welche Phase hat welche Auswirkungen gehabt, wenn man das so sagen darf. Um dann am Schluss natürlich auch euch 5 Learnings zu geben, die ich jetzt hier aus dieser 4-jährigen Journey mitnehme. Also 5 maßgebende Learnings, mit denen ich jetzt in Zukunft auf jeden Fall arbeiten werde. Und deswegen würde ich sagen, wir fangen auch direkt an. Einfach nochmal faktisch jetzt 2018, April 2018 hat Ralf Settele, Profuel, beziehungsweise nur wie die Markenrechte gekündigt. Das heißt, die Marke gehörte Ralf. Wir haben zwar Anteile dieser Marke gehabt, die aber nicht Entscheidungsberechtigung, wie sagt man dem, mitgebracht haben. Das heißt, es wäre jetzt nur bei Verkauf gewesen. Also wenn jetzt die Marke irgendwann verkauft wird, dann würde in diesem Fall für uns was rausspringen. Aber dadurch, dass das natürlich jetzt nicht ein Thema ist und jetzt sowieso nicht klar ist, wie stark die Marke wirklich noch werden kann, weil immerhin jetzt auch der Karl natürlich nicht super positiv mehr über Profi redet und im Allgemeinen jetzt auch durch mein Statement vielleicht einige Leute auch verunsichert werden und ich ja selbst auch nicht mehr weiß, wie es jetzt weitergeht. Ich weiß ja nicht, was der Ralf geplant hat. Ich kenne die ganzen Zukunftsvisionen nicht. Ich weiß, dass er auf jeden Fall all-in gehen wird, so hat er mir das erzählt. Und yo, wo fangen wir an, Leute? Ich würde sagen, wir fangen 2013 an. Ich habe es schon im Video kurz erwähnt, ich habe ja 2013 noch MyProtein Affiliate gemacht. Ich habe dort anfänglich eigentlich so einfach aus reinem Interesse der Firma geschrieben, hey, wie funktioniert das bei euch? Und die haben mir damals dann so einen Affiliate-Code gegeben, wo ich dann auch, glaube ich, 7% Rabatt geben konnte, dann irgendwann nur noch 5%, weil der Andrang einfach riesig war. Also ich war damals einer der ersten YouTuber, MyProtein war in meinen Augen die beste Supplement-Company damals in Bezug aufs Preis-Leistungs-Verhältnis und durch meine 7% habe ich da Umsätze generiert im 6-stelligen Bereich für MyProtein, was wiederum heißt, dass ich natürlich auch Umsätze für mich im 5-stelligen Bereich generieren durfte, weil 10% der Umsätze direkt an mich gegangen sind. Und das hat dazu geführt, dass ich in einem halben Jahr 50.000 Euro verdient habe. Einfach, dass ihr euch das mal so vorstellen könnt. Also in einem halben Jahr 50.000 Euro, das war damals mein Jahressalär. Von daher natürlich richtig, richtig krass. Und 2013 ist dann auch der Mick auf mich aufmerksam geworden. Mick Weigel, der mich dann auch nach einer Kooperation gefragt hat. Der wollte wissen, hey Misch, hattest du Bock, mit Mick's Body Shop zu arbeiten? Und weil es damals so gut lief mit MyProtein, habe ich da auch dankend abgelehnt. Einfach, weil ich mir einfach nicht vorstellen konnte, dass es noch viel besser laufen könnte. Hätte ja sein können, aber ich habe dann einfach abgelehnt. Habe aber Mick natürlich im Hinterkopf behalten, weil Mick einfach auch schon damals für mich so einer der Guten war im Game. Oder einfach die Tatsache, dass er sehr früh auf No Bullshit gesetzt hat, die richtigen Produkte positioniert hat und auch sehr früh zum Beispiel Sachen wie Glutamin aus dem Shop genommen hat. Das hat einfach damals auch bei mir Sympathie geweckt und dadurch bin ich dann auch direkt bei ihm wieder gelandet, als wir mit dem Thema eigene Supplement Company, ja, sozusagen gespielt haben. Also zuerst war es ja nur ein Booster. Also in Thailand haben wir uns getroffen, haben Booster verglichen, haben dann auch in den Videos natürlich diese Booster-Vergleiche gefilmt und immer mehr wurde uns bewusst, dass wir alle einfach einen Booster machen müssen. Also es war so Storytelling, könnt ihr euch das so vorstellen, wie natürliches Storytelling, ohne irgendwas zu berechnen, ohne irgendwas so, wie sagt man dem, so zu herbeizuführen, was dann wirklich auch perfekt resultiert hat in Sales. Also dadurch, dass wir halt über diese ganzen Monate immer Booster probiert haben von der Konkurrenz, immer Reviews gemacht haben und dann irgendwann unseren eigenen Booster gebracht haben mit dem persönlichen auch, mit der Sicherheit, dass es der beste Booster ist, hat dann auch dazu geführt, dass wir dann diese 10.000 Stück in, glaube ich, nicht mal 2 Wochen verkauft haben. Also es war ein richtig krasser Erfolg. Da haben wir einen richtig krassen Umsatz gemacht. Und das war dann auch für Mick natürlich eine extreme Bereicherung, weil er damals natürlich auch schon zu kämpfen hatte mit der Konkurrenz und durch unsere Reichweite natürlich auch sein Shop extrem profitiert hat. Also auch seine Umsätze sind dann wegen uns wieder hochgegangen. Also es war eine Ultra-Win-Win-Situation, die wir hier alle gehabt haben. Und es war ja auch meine Idee, Mick ins Boot zu holen. Also Ralf wollte damals noch mit jemand anderem das Ding machen. Und ich habe ihm dann halt einfach sehr stark abgeraten, weil ich halt einfach... Ja, ich war halt einfach der Meinung, man muss das richtig machen. Wir reden hier nicht von Kleidern oder wir reden hier nicht von einer Black Roll, was man theoretisch irgendwo in China produzieren lassen könnte, sondern wir reden hier von Supplements. Und Supplements, die zieht man sich rein. Supplements, die können schädlich sein, wenn sie verunreinigt sind. Und ich will halt einfach für meine Community immer nur das Beste. Und deswegen bin ich sehr froh, dass Ralf da auf mich eingegangen ist, hat dann auch das Gespräch mit Mick gesucht. Wir haben uns dann zusammen geeinigt und das ist einfach jetzt für euch mal so eine kleine, da will ich jetzt mal so einen kleinen Abstecher machen in diese Phase, in diese Deal-Making-Phase. Also viele stellen sich ja das immer so krass vor, dass man da mit E-Mails und vielen krassen, vielleicht mit Treffen irgendwelche Deal-Makings macht, dass dann jeder auch seinen Anwalt noch dabei hat. Also bei uns, jedenfalls bei mir, lief das nie so. Ich habe immer meine Intentions, also meine Absichten ganz klar offengelegt, habe auch immer ganz klar gesagt, was ich brauche, was ich machen will. Und das hat dann auch immer dazu geführt, dass die Leute mich sehr schnell verstanden haben. Also in der Zeit war es wirklich so, dass ich regelmäßig mit Ralf geskypt habe, regelmäßig mit Patrick darüber geredet habe, als er dann auch auf Social Media bekannt wurde. Also Patrick, das war ja auch für viele vielleicht noch gar nicht, die das noch gar nicht wissen, Patrick wurde ja sozusagen auch von uns so ein bisschen produziert, wobei man das fast schon nicht mehr sagen darf, weil Patrick schon so, der war so gehypt in der Zeit, dass er sich eigentlich auch schon fast selbst dann hochgehypt hat. Also da mussten wir nicht mehr viel machen, aber wir haben halt dadurch, dass wir Patrick in den Videos auch gezeigt haben und gesagt haben, Leute, abonniert. Ich habe dem Patrick auch Vloggen beigebracht, praktisch kann man sagen. Habe ihm da auch die ganzen Tricks gezeigt, damals noch, als ich selbst ja auch noch nicht so erfahren war, aber halt erfahren als er. Und dadurch ist Patrick natürlich auch sehr schnell so in diesen Social Media Himmel aufgestiegen. Also ich glaube, er hatte innerhalb von einer Woche 20.000 Follower. Damals war das noch so richtig, richtig krass. Da haben die Leute halt noch nicht so eine überflutete Masse gehabt. Und eben Patrick ist halt so one of a million mit seinem Charakter. Das haben die Leute damals gefeiert. Und deswegen wussten wir natürlich auch damals schon, dass Patrick auch am Start sein sollte. Also ich wusste das. Und das war halt dann auch wieder so eine Deal-Geschichte, oder? Wie bringe ich jetzt dem Karl und dem Ralf bei, dass Patrick theoretisch auch bei Profuel dabei sein sollte? Weil eigentlich, das war so die Einstellung von Ralf und von Karl, sollte Patrick nichts kriegen, weil Patrick ja nur wegen uns Reichweite gekriegt hat. Und das war dann auch so eine richtig harte Phase, wo ich dann immer wieder mit Ralf über das diskutieren musste, wieso Patrick in meinen Augen auch bei Profuel beteiligt sein soll. Und ich kann mich erinnern, da gab es mehrere Gespräche, zuerst bilateral zwischen mir und Ralf, dann auch mit dem Karl und dann habe ich auch dem Patrick immer wieder gesagt, hey, ich schaue für dich, Bro, ich gebe alles, damit du da auch dabei bist, weil ich weiß, wie wichtig du bist, sie müssen das jetzt auch noch erfahren. Und dann ist dann auch Karl und Ralf sind dann auch in die Schweiz gekommen, Wir sind dann eben auch noch zusammen nach Thailand. Wir haben uns dort einfach auch kennengelernt. Und dadurch, dass wir dann auch gesehen haben, wie gut sich Patrick entwickelt hat auf Social Media und wie seine Followerbase gekommen ist, wurde es dann irgendwann immer klarer, dass es wichtig ist, dass wir einfach auch Patrick dabei haben. Und deswegen war das auch ein Telefongespräch, ein zweistündiges, wo wir halt wirklich versucht haben, rauszufinden, wie viel Anteile an dieser Firma wir dann Patrick geben sollten. Und ich gebe euch jetzt hier mal ganz offen die Deals, wie die Deals damals waren. Also initial war abgemacht, dass wir das irgendwie so splitten, weil Ralf und Karl, die hatten damals halt eine riesen Reichweite. Karl war um einiges erfolgreicher als ich im Social Media Game, hatte mehr Klicks, hatte mehr Know-how. Ralf war ein Businessman. Ich war damals noch ziemlich grün hinter den Ohren. Ich hatte halt gerade selbst mein erstes großes Ding gemacht mit dem Lean Bulk System und war deshalb noch nicht so weit jetzt. Aber dadurch, dass ich natürlich auch gesagt habe, hey, ich bin ready, Kapital in die Firma zu geben. Ich bin bereit, alles zu geben. Meine ganze Reichweite, die auch schon damals ziemlich gut war, wusste Karl und Ralf halt auch von Anfang an, dass es sicher schlau wäre, mit mir zu arbeiten. Und dadurch, dass ich dann auch das Ding mit Mick eingefädelt habe, war das halt einfach so für mich safe, aber Patrick war halt noch unsafe und wir haben uns dann schlussendlich darauf geeinigt, also das war so der initiale Deal, dass Ralf und Karl zusammen 65% kriegen sollten. Das war 2014 übrigens. Also Ralf und Karl 65%, ich 25% und Patrick 10%. Und das war wirklich so ich kann mich noch gut erinnern, das hat Ralf und Karl, die haben das dann wirklich auch so ein bisschen als symbolisch bezeichnet. Also das waren so der symbolische Beitrag. Man hätte jetzt auch sagen können, dass das sozusagen meine 10% gewesen wären, hätte ich jetzt nicht für Patrick gekämpft. Aber mir war es schlussendlich scheißegal, weil ich weiß, wenn ich nicht, also das klingt jetzt vielleicht dumm, aber ich versuche halt immer, weniger zu kriegen, dafür aber auch mehr Leistung zu kriegen. Also weniger Prozente zu verlangen, aber mehr Leistung. Das heißt, bevor ich jetzt sage, hey, ich will 80% von dem Business, sage ich lieber, hey, was kannst du denn machen, wenn ich dir 30% gebe oder 40% gebe? Und damit habe ich dann auch immer den Hebel, dann hat einfach auch mehr Verantwortung abzugeben. Und das ist manchmal gar nicht so schlecht. Ich sage immer, ich habe lieber 10% von einem 10-Millionen-Business als 90% von einem 100.000-Euro-Business, das nicht funktioniert. Und deswegen war das für mich auch überhaupt kein Problem. Und Patrick hat sich dann auch extrem gefreut. Das war auch so die Phase, wo wir dann wirklich auch gegeneinander sehr loyal wurden. Und wir einfach auch wussten, es wird gut, weil wir hatten ein gutes Gefühl mit den Jungs. Mit Karl hatten wir ein sehr gutes Gefühl. Ralf war immer ein bisschen kompliziert, weil wir auch schon so in Thailand gemerkt haben, dass es einfach auch so zwischenmenschlich eher eine sehr spezielle Person ist. Aber das hat mich halt einfach damals auch nicht wirklich verunsichert, weil ich sage immer so, jeder, der irgendwie in was richtig gut ist oder so ein Nerd ist, der ist vielleicht sozialkompetenztechnisch nicht wirklich am Start, aber dafür hat er andere Qualitäten. Und man muss nicht jede Person muss ultra sympathisch sein. Was aber jede Person muss, und das ist, glaube ich, so der erste Fehler und das erste Learning, das ich jetzt hier kommunizieren will, was auf jeden Fall sein muss, und das ist ganz wichtig, dass wenn ihr jemals eine Firma gründet und ihr jemals mit dem Gedanken spielt, mit irgendjemandem zusammenzuarbeiten und ein Unternehmen zu gründen, dann müsst ihr gucken, Leute, dass die Werte der Gründer, mit denen ihr zusammenarbeiten werdet, alle zum größten Teil übereinstimmen. Also die Werte, die Grundwerte, Ehrlichkeit, was ist das persönliche Ziel, wieso macht man es, was ist die Motivation, wieso man es macht. Wenn das nicht übereinstimmt, dann wird es sehr, sehr, sehr schwer in einem späteren Zeitpunkt. Und das kann man sich am Anfang vielleicht gar nicht vorstellen, vor allem wenn man Freunde ist miteinander, besonders wenn man Freunde ist miteinander, dann kann es sein, dass diese Werte sich dann auch nach und nach über 2, 3, 4, 5 Jahre dann einfach auch immer mehr auseinanderentwickeln. Und das war bei Karl, Ralf, Patrick und mir definitiv der Fall. Also ich kann mich erinnern, es war auch die Phase, wo ich emotional sehr stark an die vegane Sache gebunden wurde, dadurch, dass ich mich einfach auch, habe ich ja in meinem letzten Podcast erzählt, wirklich immer mehr wegbewegt habe vom Fleisch und ich auch gemerkt habe, wie lange der Rattenschwanz ist. Ich wollte einfach diese Fleischindustrie nicht mehr unterstützen und vor allem die Supplementindustrie, die ganzen Whey-Protein-Hersteller, das ganze Leid, das damit verbunden ist, die ganzen Kühe, die vergewaltigt werden, die ganzen Kühe, die gar nie Sonnenlicht sehen richtig, die einfach gefickt werden, nur damit wir uns das Whey-Protein reinsaufen können. Das konnte ich einfach, ich konnte das einfach nicht mehr akzeptieren. Das Fischöl, das war einfach ekelhaft. Ich habe das alles abgecheckt und das war für mich einfach so, egal ob ich jetzt, also damals war ich ja noch nicht mal 100% vegan, aber ich habe einfach gewusst, egal ob vegan oder nicht, Supplements müssen immer vegan sein. Das war einfach so meine persönliche Überzeugung. Und deswegen war Patrick und ich, als wir uns dann dazu entschlossen haben, für uns war es so, wir machen das, um ein Statement zu setzen. Und wir haben eigentlich, also ich hatte auch lange das Gefühl, dass das auch bei Ralf und bei Karl der Fall war. Aber nach und nach habe ich dann halt auch gemerkt, dass es bei ihnen auch sehr, sehr viel noch mehr ums Geld ging, oder? Also noch, ich sage nicht, dass es bei mir nicht ums Geld ging, weil für mich war es natürlich auch lukrativ, was Eigenes zu machen, weil ich wusste schon damals, wenn man halt so dieser Influencer ist, der sich immer sponsern lässt, dann wird man dann irgendwann halt einfach auch nicht mehr ernst genommen. Also ich habe da ein Beispiel, zum Beispiel der Görki, den ich eigentlich immer voll respektiert habe, aber wenn der dann halt wirklich so nach einem halben Jahr schon wieder einen neuen Sponsor hatte, irgendwann habe ich dann einfach so das Gefühl gehabt, Alter, wie kannst du das mit deiner Community noch kommunizieren? Jetzt wieso wechselt man den Sponsor die ganze Zeit? Entweder man findet eine Marke geil oder nicht. Und das ist eben meistens nicht auch die Entscheidung des Influencers, sondern meistens sagen die Firmen dann einfach so, deine Reichweite haben wir abgetankt, dich brauchen wir nicht mehr, tschüss. Und so läuft es halt immer in diesem Game. Das heißt, an alle Nachfolgeathleten hier, die jetzt zuhören, glaubt nicht, dass diese Firmen wirklich einen Fick auf euch geben. In den meisten Fällen wollen die einfach nur ein halbes Jahr von euch profitieren und werfen euch dann wieder weg. Es gibt wenig Firmen, die hier wirklich mit Integrität arbeiten und ich spreche hier wirklich als jemand, der von beiden Seiten gekommen ist. Also ich habe sowohl das Influencer-Sponsoring-Game mitgemacht, wo ich selbst auch auf Athleten zugegangen bin, mit ProBro, mit ProFuel und natürlich auch von der Seite als Gesponsorter. Und es ist wirklich ein richtig, richtig harter Kampf, hier Leute zu finden, die integer sind. Vor allem damals war es noch ein bisschen anders. Damals war es natürlich noch so, dass Athleten unbedingt gesponsert werden wollten. Mittlerweile meinen die ganzen Athleten, sie hätten irgendwie 2000 Euro im Monat verdient für ein paar Posts, was auch absolut ein Joke ist. Es ist komplett in die andere Richtung gegangen. Also da muss ich wirklich sagen, ist eine lustige Wende, wie sich das entwickelt hat. Aber jetzt zum Schluss oder zurück zum Thema. Die Werte haben einfach nicht gepasst. Und auch Mick, der ja wirklich auch sehr, sehr, sehr seriös war, war schlussendlich halt auch nicht vegan. Und das hat man dann vielleicht indirekt auch irgendwann mal gemerkt, würde ich sagen. Oder auch Mick, der nicht vegan ist, der hat dann vielleicht einfach auch nicht dieselbe Antriebskraft gehabt, diese intrinsische Motivation, die eben über das Finanzielle oder über das, ja, über den Status oder wie man das nennen will, geht. Also ich denke, bei Mick war es wirklich auch so, dass es für ihn auch wichtig war, mit uns zusammenzuarbeiten damals, was einfach auch interessant war und weil er halt einfach auch die Company selbst geil gefunden hat. Aber wie geil, das weiß ich halt nicht. Ich weiß nicht, wie wichtig es war. Ich weiß, dass er auch gesagt hat, dass er durch uns viel weniger Fleisch gegessen hat oder fast keins mehr, dass er auch immer wieder gesagt hat, dass er es cool findet und dass er es voll feiert. Aber wenn ich jetzt nochmal eine vegane Supplement Company gründen würde, dann würde ich ganz klar gucken, dass der Geschäftsführer vegan ist und auch diese Motivation, also dieses Baby lebt. Und ja, also wir waren ja alle zu diesem Zeitpunkt dann auch vegan. Also ich bin seit Ende 2014 war ich flexitarisch unterwegs, habe noch ein paar Ausnahmen gemacht, 2015 und war dann Ende 2015 komplett vegan. Also ich glaube irgendwie so im November habe ich dann den finalen Step gemacht. Und das ist so wirklich das erste Learning, dass wenn ihr so eine Company gründet, das ist ultra, ultra wichtig. Und ja, also Patrick und ich, wir waren da auf jeden Fall auf einer Wellenlänge und 2014 ist dann wirklich noch einiges auch gegangen. Wir haben dann auch noch ein paar Sachen gemacht, wo natürlich nicht wirklich gut waren. Also ich kann mich da noch gut erinnern. Wir waren dann auch in Amerika mit den Jungs, dort mit Tim Gabel, mit Ralf und mit Karl. Und dort haben wir dann auch zum ersten Mal gemerkt, dass auch unter denen nicht alles Gold ist, was glänzt. Also dass auch die untereinander nicht immer 100% safe sind. Ich kann mich auch erinnern, wie der Tim dann immer reklamiert hat, dass er irgendwie nicht bei ProFuel auch dabei ist, dass er keine Anteile hat. Und der Ralf und der Karl, die haben ihn dann halt auch immer so zurechtgewiesen und gesagt, Alter, komm mal auf dein Leben klar, du musst jetzt zuerst mal dein eigenes Ding hustlen. Und ich glaube, das war auch so eine Phase, wo ich glaube auch so das Gefühl hatte, dass Tim irgendwie nicht Bock hatte, das Pat, also er hat irgendwie so das Gefühl gehabt, eigentlich sollte er Anteile bei Profil haben und nicht Patrick. Und deshalb hat das den Tim auch gestresst und wir haben uns da einfach nicht so verstanden, wie ich das eigentlich gehofft hätte. Also ich habe mich ultra gefreut, mit Carlo, mit Ralf in LA da richtig geilen Content zu drehen. Das war 2014, das war noch so richtig exciting, das erste Mal mit einer YouTube-Crew in LA. Ben Sattinger hat sich da auch noch reingescampt, das weiß ich noch. Das war auch lustig und wir sind da alle zu fünft in dieser Villa gewesen und anstatt geilen Content zu produzieren und richtig Gas zu geben, gab es einfach so diese Verschwörungsgefühle. Also ich hatte so das Gefühl, dass dann irgendwie auch der Ralf paranoid wurde. Wir sind dann auch irgendwie wegen GA, gab es da dann auch nochmal Probleme, weil Patrick einfach immer auch schon selbst sein eigenes Markenlabel gründen wollte. Also ProBro war ja damals noch nicht Realität. Und hat aber dann immer mehr, er hat einfach dann immer auch mehr davon geredet und hat auch so das Logo schon auf ein Shirt gedruckt. Und das war dann halt auch so die Phase, wo dann auch ich so das Gefühl hatte, dass Ralf und Karl das so ein bisschen uns auch übel genommen haben, dass wir da eigentlich auch noch unser eigenes Ding durchziehen wollten. Ich wusste zu diesem Zeitpunkt auch nicht genau was, weil Patrick da erst später so richtig auch selbst die Idee hatte, wie das jetzt laufen soll. Und wir haben ja dann auch erst so richtig begonnen, 2015, also Ende 2014 ist es dann losgegangen mit ProBro. Aber das ist dann nochmal ein anderes Thema. Also was ich mich auf jeden Fall auch noch erinnern kann, ist, dass wir dann in Amerika halt auch dadurch, dass wir uns auf Wemmer eingelassen haben, richtig harten Shitstorm gekriegt haben. Das war auf jeden Fall eine der dümmsten Entscheidungen meiner ganzen Karriere. Sehr früh gemacht, diesen Fehler. Leider oder vielleicht auch besser so. Vor allem, weil wir dann eigentlich, wir hatten damals halt einfach mit Profi schon so viel Potenzial. Wir hatten schon so geiles Business im Start und haben dann noch irgendwie dieses ganze Wemmer-Zeug im Kopf gehabt. Und das hat mich also damals wirklich gestresst. Ich kann mich noch gut erinnern, dass Karl hat uns da auf das aufmerksam gemacht, hat gesagt, hey Leute, wenn ihr wirklich harte Hustler seid, dann habe ich jetzt was für euch, das ist richtig, richtig krass, weil das ist nicht so Affiliate, also das, damals kannte ich halt nur Affiliate Marketing und Multilevel Marketing, das war für mich gar nicht so wirklich ein Begriff, ich wusste nicht mal, was das ist, ich wusste auch nicht, wie verpönt es in Deutschland ist und dadurch habe ich mich dann halt einfach auch so ein bisschen, ja, zu früh auf das eingelassen, ohne es kritisch zu hinterfragen und habe dann halt einfach auch richtig auf die Fresse gekriegt. Also ich habe dann Affiliate-Marketing gemacht und mir wurde dann aber unterstellt, dass ich Multilevel-Marketing gemacht habe. Das heißt, das ist ja mein Fehler gewesen, im Nachhinein betrachtet, weil ich das einfach nicht richtig gecheckt habe und es auch nicht einsehen wollte. Also wir haben dann ja anstatt uns in Amerika geile Konzepte für Profil zu überlegen, geile Videos zu drehen, haben wir dann den Trip nach Utah gemacht, glaube ich, zum Head Office von Wemmer und haben dort irgendwelche dummen Videos abgedreht mit dem CEO, nur um zu beweisen, dass es eben doch ein geiles Produkt ist. Und dabei ging es ja gar nicht ums Produkt, oder? Also ich fand das Produkt selbst auch geil. Es war ein geiler Energy Drink, geiles Design und auch wenn die Leute gesagt haben, es ist überteuert, man zahlt auch in Deutschland für irgendwelche Designer Energy Drinks mehr Geld als für normalen. Aber es war halt einfach das Problem, dass die Leute nicht drauf klargekommen sind, dass es ein Multilevel-Marketing dahinter ist. Und auch wenn ich hier selbst jetzt das nie groß beworben habe, ich habe ja nie irgendwie gesagt, hey, ihr werdet reich mit dem, ich habe ja immer gesagt, Leute, der Energy Drink ist geil, hat es dann halt einfach extrem abgefärbt. Und dadurch haben wir auch ein bisschen Momentum verloren und das hat schon so den ersten Dorn bei Profi reingegeben. Also schon 2014, bevor das Unternehmen überhaupt richtig gestartet ist, hatten wir da schon alle so einen kleinen Rufschaden. Und bei Karl ist es ja dann noch so weitergegangen, er hat ja noch so eine Deutschlandtour gemacht, wollte das auch groß aufziehen und das ist dann 2015 komplett gescheitert ist und wenn man dann auch irgendwie verboten wurde, da war es dann auch für ihn kein Thema mehr. Also es war auf jeden Fall eine Zeit, da kann ich mich noch gut erinnern, dass, ja, viel Turbulenz, vor allem für mich, weil ich damals halt noch relativ grün hinter den Ohren war, das auch alles jetzt im Nachhinein betrachtet einfach so irgendwie gemacht habe. Und was ich mich auch gut erinnern kann, ist, als wir dann Ende 2014 nach Amerika, also beziehungsweise Ralf und Karl sind dann zurück mit Tim und Patrick und ich sind nach Hawaii und als wir zurückgekommen sind, hatten wir dann so eine Mail von Ralf im Postfach, der uns so wie gesagt hat, yo Leute, das mit ProFuel, ich habe mir das nochmal überlegt, ich habe nochmal die Zahlen angeguckt, ins Tunnelblicks, die wir jetzt verkauft haben, wir haben jetzt nochmal 10.000 Dosen nachbestellt, weil die anderen alles sold out waren und wir haben halt gesehen, dass Ralfs Reichweite, Karls Ralfs Reichweite viel besser konvertiert hat als eure, also wir haben halt dann irgendwie nur so 3.000 Stück verkauft über unsere Reichweite und die restlichen ging dann irgendwie über Karl und über Tim raus und einfach über so sozusagen das Karl-S-Imperium, wie das damals bezeichnet wurde. Und dann hat der Ralf tatsächlich versucht, uns da so ein bisschen wie rauszuekeln. Also das kann ich mich noch erinnern, da hat er dann irgendwie so eine Mail gemacht und gesagt, so aus diesem Grund und aus diesem und diesem Grund würden wir eigentlich das lieber so machen, dass ihr einfach Affiliate seid und gute Affiliate-Konditionen kriegt. Und ich einfach nur so, nee, Alter, nee. Und da habe ich mich dann auch wirklich, wirklich durchsetzen müssen. Da habe ich dann auch wirklich, da muss ich halt auch wirklich sagen, also wenn ich jetzt so zurückdenke, wenn man sich halt alles gefallen lässt, dann hat man im Business verloren. Also man muss manchmal auch für seine Sachen einstehen. Und ich habe das halt damals wirklich gesagt. Ich habe dann auch dem Karl gesagt, hey Karl, Alter, was der Ralf jetzt hier macht, es geht nicht klar. Regel das bitte. Und ich habe keine Ahnung, wie das intern überhaupt gegangen ist, was da intern passiert ist, aber auf jeden Fall haben wir uns dann am Schluss eben doch geeinigt, aber mit einer neuen Kondition, und zwar, dass Mick als Geschäftsführer bei ProFuel dabei sein muss und deswegen wir ihm auch Prozente abgeben müssen. Also das heißt, wir haben dann einen neuen Cut vereinbart, weil Mick als Geschäftsführer unerlässlich, unersetzbar für uns war. Und dann sah das dann auch so aus, dass wir alle 20% unserer Anteile abgegeben haben. Das heißt, der neue Cut war dann 52% für Just Essential, also für Ralf und Karl, 20% noch für mich, 20% für den Mick und 8% für Patrick. Das war so der Cut damals. Und das hat sich dann halt auch wirklich auch wieder so erklärt, dass der Geschäftsführer logischerweise beteiligt sein muss, aus Motivationsgründen. Patrick war halt damals nicht in der Produktentwicklung dabei und hatte auch noch eine kleinere Reichweite als ich und war halt eben symbolisch weiterhin mit diesen 8% dabei. Und ich war mit meinen 20 auch zufrieden und Karl und Ralf zusammen haben sich dann noch die restlichen Prozente geteilt, was völlig verständlich war für mich. Also hätte ich mich nie irgendwie versucht, mehr zu kriegen, weil die Jungs, die haben ja damals auch wirklich die krasseste Reichweite gehabt und Ralf war ja da auch schon mit Mick auch dabei, dann das Ganze aufs nächste Level zu bringen und ich glaube, damit kann ich auch so ein bisschen so 2014 abschließen. Wir haben uns dann auf jeden Fall Gedanken gemacht, welche Produkte jetzt kommen, haben dann auch sehr, sehr, sehr früh dann die ersten Produkte gelauncht. Und da ging es dann eben auch um die Investments, weil wir hatten dann halt durch Tunnelblick extrem viel Umsatz gemacht, dass wir dann auch direkt reinvestiert hatten. Aber um eben richtig große Moves zu machen, also richtig große Moves, musste halt auch jeder nochmal investieren. Und das war in der Zeit, da hatte ich sehr gutes Geld gemacht mit dem Lean Bulk System. Und Ralf und Karl haben auch Geld reingeworfen. Also sie haben, glaube ich 200.000 reingeworfen, also je 100.000 und ich 130.000 Euro. Das ist jetzt das Investment, welches ich übrigens auch mit 10% Zinsen gemacht habe. Also das war damals cool, weil wir hatten damals dann auch die Nuavi von Mick als Vehikel. Und wir haben dann halt einfach diesen Kredit dieser Firma gegeben. Das heißt, wir haben einen Privatkredit der Firma gegeben mit einem 10% Zins, was in meinen Augen wirklich ein geiler Zins ist. Also ist natürlich ein hartes Risikoinvestment. Aber 10% Zins war geil und wäre eigentlich auch geil gewesen, wäre nicht einen Monat nach meinem Investment der Euro gecrashed komplett. Also von irgendwie 1 Euro, ich weiß nicht mehr. Also auf jeden Fall ist irgendwie 20% gecrashed. Das könnt ihr euch vielleicht noch erinnern, da hat ja die Schweizer Nationalbank diesen Move gemacht. Und das hat dann dazu geführt, dass mein Investment, also diese 10%, dann auch über diese 2 Jahre am Schluss eigentlich fast wieder auf Null war. Also diese 26.000 Euro, die ich da gekriegt habe über diese 2 Jahre, die waren dann eigentlich auch direkt wieder weg. Einen Monat später, also vorweg. Also ich habe eigentlich, ich würde sagen, so plus minus null, eine Nullrechnung gemacht. Aber ich habe natürlich trotzdem dem Unternehmen geholfen, welches ich ja auch damals noch gedacht habe, ich irgendwann dann auch dabei sein werde und das dann auch groß wird etc. Auf jeden Fall war das Investment auch wirklich wichtig damals, weil ohne das Investment hätten wir nicht diese 10 Produkte raushauen können in diesem Jahr. Also wir haben dann wirklich alles rausgehasselt, haben dann die ersten Pillenprodukte gebracht, haben auch schon damals, kann mich erinnern, schon Riegel gesampelt, was auch nicht einfach war, weil Riegel samplen, das kostet ultra viel Geld. Also so ein Riegel zu samplen, ich glaube, Ralf hat damals von 10.000 Euro gesprochen, nur um so einen Riegel zu samplen. Und ja, gleichzeitig haben wir auch ultra viele Ideen gehabt. Also da gab es auch das Meeting in München, da kann ich mich noch gut erinnern, in Karls Wohnung, da haben wir uns alle getroffen. Das war, glaube ich, auch das einzige Meeting, das wir jemals gemacht haben, nebst dem letzten Meeting 2016, wo wir uns alle an einem Tisch begegnet sind. Und dort haben wir dann auch Sachen besprochen wie Ladies, also eine komplette Frauenline hätten wir geplant gehabt, mit richtig geilen Produkten auch. Also ich habe da mit Karl wirklich geile Produkte im Kopf gehabt und haben uns auch wirklich schon so richtig Gedanken gemacht. Ralf hat damals auch mit Merchandise gestartet, also wollte unbedingt so Profil-Merchandise machen und Kleider, irgendwelche Sporttaschen, das fand ich persönlich nie geil und ist auch nicht auf ich habe dann halt immer so das Gefühl gehabt, das war so ein bisschen Ralfs Alleingang, er hat das dann einfach irgendwie so durchgestiert, obwohl da eigentlich niemand wirklich zu 100% in war, also die Kleider waren auch wirklich hässlich, also ich kann mich noch gut erinnern, die waren nicht geil, die waren oversized, das war so richtig so Oldschool-Bodybuilding-Kleidung, die dann auch fast niemand gekauft hat, glaube ich. Also ich weiß nicht, ob wir diesen Merch immer noch haben, also diese Sporttaschen, ich bin mir fast sicher, von denen haben wir sicher immer noch ein Lager oder wir haben sie mittlerweile verschenkt. Also da wurde auf jeden Fall auch Geld aus dem Fenster geschmissen, ich kann mich auch erinnern, wir wurden dann noch abgemahnt wegen einem Shaker, den wir hatten, den wir aus China bestellt haben und irgendwie ein Nachbau war von einem Markenmodell. Also solche Sachen sind 2015 auch passiert, so kleinere Dinger, von denen ich übrigens auch lange nichts gehört habe. Also bis man mir das erzählt hat, war es dann auch wieder länger her. Weil ich damals halt auch schon nach und nach immer weniger mit dem Geschäft zu tun hatte. Also dadurch, dass wir natürlich dann MIG eingestellt haben als Geschäftsführer mit 20%, mussten wir dann auch operativ viel, viel, viel weniger übernehmen. Und als dann Ralf sich auch aus Social Media entfernt hat, das könnt ihr euch vielleicht noch erinnern, da gab es ja an der FIBO einen richtigen Shitstorm, Onkel Bob etc. Das hat dann dazu geführt, dass es dann auch so richtig harten Hate gab gegen Karl und gegen Ralf und auch gegen uns zu einem gewissen Teil. Und das irgendwann war es dann so weit, dass das in Sachen passiert, die waren einfach nicht mehr geil. Also da kann ich auch Ralf komplett verstehen oder konnte ich ihn verstehen, dass er sich da zurückgezogen hat. Da wurden irgendwie Babypuppen verbrannt oder irgendwie sowas und er hatte damals halt sein Kind und fand ich völlig geschmacklos und hat sich mittlerweile dann, glaube ich, auch alles nochmal erledigt, beziehungsweise der Markus, der Jacko, hat sich damals auch auf jeden Fall nochmal entschuldigt, das kann ich mich noch erinnern, aber es war halt dann zu viel für Ralf und er hat sich zurückgezogen und dann hat wirklich auch angefangen mit Produktentwicklung, mehr Produktentwicklung. Also ich habe dann halt immer noch so meine Ideen gehabt und die dann auch immer so gerne dem Ralf zugeworfen und zum Teil hat er dann gesagt, ja, finde ich geil oder hat er gesagt, nee, finde ich nicht geil. Und eben, er hat dann auch sehr viel Zeit für den Merch investiert, was halt nicht so geil war. Und ihr seht, also da sind schon so ein bisschen die Kommunikationsschwierigkeiten gekommen. FIBO war trotz des, ich sag's jetzt mal so, dieses Shitstorms ein krasser Erfolg. Also wir haben einen richtig guten Umsatz mit Profil damals gemacht. Und das hat uns dann auch nochmal geholfen. Also hier kann ich jetzt eigentlich das zweite Learning einbringen oder die zwei Learnings. Ich bringe jetzt mal eins und zwar, Kommunikation ist das A und O in jedem Unternehmen und falls sich eine Partei dagegen wehrt oder nicht mitmacht, sollte man es radikal transparent zum Thema machen. Also so 2015, 2016, da hat es einfach angefangen, immer mehr zu mangeln. Oder jemand hat sein eigenes Ding gemacht, es wurden dann irgendwelche Sachen entschieden, ohne dass alle dabei waren und ich kann mich auch erinnern, also wenn ich jetzt so den WhatsApp-Chat anschaue, den wir hatten, da war 2014 und 2015 war da Action, nonstop Action. Da haben wir alles haben wir besprochen. Wir haben die ganzen Namen für die Produkte haben wir zusammen abgestimmt. Was klingt geil, was wollen wir machen? Fundament, Alpha Minus, Motoröl, was wir dann später zu V-Omega umgenannt haben. Hatten dann auch ein bisschen Probleme, diesen Trend weiter zu verfolgen, weil wir angefangen haben mit Tunnelblick etc. Haben wir dann irgendwann gemerkt, hey, wir können jetzt nicht alle Namen immer so deutsch lassen, weil es dann irgendwann einfach nicht mehr cool ist. Und ja, auf jeden Fall auch wirklich sehr, sehr, sehr viel passiert 2015. Wir haben auch mit B2B angefangen. Das heißt, haben dann auch angefangen, zum Beispiel Powerfood ins Boot zu holen. die dann uns auch geholfen haben, in der Schweiz richtig Gas zu geben. Es war auf jeden Fall ein sehr, sehr turbulentes Jahr. Sehr viele Sachen wurden entschieden und dadurch, dass wir eben auch öffentlich in der Kritik standen, war es definitiv auch kein einfaches Jahr für Profuel. Also die Umsätze, die wir 2014 mit dem Tunnelblick machen konnten, ich glaube, die haben wir dann, ja, also 2015 haben wir auf jeden Fall noch einiges gemacht, aber ich glaube, danach hat es dann immer mehr auch so ein bisschen dazu geführt, dass wir halt einfach, ja, das Negative hat dann halt irgendwann abgefärbt auf Profuel. Oder wenn jemand einen Shitstorm hatte, irgendjemand, ich habe zum Beispiel in Berlin mal ein Foto gemacht, beim Denkmal, bei diesem Judendenkmal, und habe da so eine Pose gemacht, so eine heroische Pose, ohne zu überlegen, dass das abwertend klingen könnte, wirken könnte. Weil ich habe mir einfach keine Gedanken gemacht. Und als ich dann das gepostet habe und den ersten Kommentar gelesen habe, so hey, das ist voll respektlos, habe ich das Foto dann direkt wieder runtergenommen. Und 10 Minuten später wurde es dann aber schon von Garnikos repostet, oder? Der hat dann schon einen kompletten Artikel darüber geschrieben. Das ist dann halt einfach medial komplett krass, klar. Also das wurde dann so groß getreten. Also jeder hat es dann so voll hart gefunden, so, yo, Misha, das ist voll respektlos. Und das hat dann halt auch schon damals, solche Sachen haben dann halt schon damals auf Profuel abgefärbt. Also das ist eben das Ding, oder? Wenn ihr euch als Markengründer positioniert und euch in dem Sinne auch die Benefits rauszieht, mehr Reichweite, mehr Credibility, was wir ja auch alles hatten, macht ihr euch dann aber eben auch keinen Gefallen, wenn ihr dann halt einfach auch solche Sachen macht. Also man muss dann halt einfach wirklich sehr, sehr, sehr vorsichtig sein. Und deswegen, das sind so die Sachen, die 2015 passiert sind. Und 2016, das war ja das Jahr, als ich dann auch nach Amerika ging, für mehrere Monate mit meiner Contest Prep. Da kann ich mich noch erinnern, da waren wir an der FIBO und wir hatten schon so das Gefühl, dass es irgendwie eine schwerere Phase war, weil wir einfach gemerkt haben, hey, der Shop konvertiert nicht so, die Leute kaufen jetzt nicht so krass ein, wie wir uns das erhofft haben. Wir haben dann einfach auch gemerkt, dass wir selbst nicht in der Lage sind, diese ganzen Sachen, die wir eigentlich vorhatten, umzusetzen. Also viele Sachen sind dann im Sand verlaufen. Man hat eben an diesem einen Meeting hat man dann Sachen bestimmt und die sind dann halt einfach nie umgesetzt worden. Also ich hatte da so, also Karl hatte eine Idee, ein kostenloses E-Book zu verschenken, jedem, der irgendwie sich bei Newsletter anmeldet. Ich hatte die Idee von einem Kompendium einer externen Seite, die man dann auch findet und dann sozusagen mit Profuel-Links versieht, dass das dann so ein bisschen so neutral wirkt. Also wir hatten so richtig viele Ideen, dass die Ladies-Supplements, die wir machen wollten, und schlussendlich hat dann halt einfach nichts davon wirklich funktioniert, so wie wir uns das eigentlich vorgestellt haben. Und deshalb jetzt hier nochmal, Kommunikation, Leute, ist das A und O. Ich selbst habe jetzt immer noch denselben Struggle, ich bin mir aber dessen jetzt bewusst. Das heißt, zum Beispiel mit Chainless Life machen wir Weekly Calls, also einmal pro Woche gibt's einen Call am Sonntag und wir haben WhatsApp-Gruppen und ich versuche halt immer ständig mit allen Leuten auch bilateral zu reden und auch Erwartungsmanagement zu betreiben. Also wenn jemand Neues zu mir kommt und was von mir will oder mir was geben will, mit mir arbeiten will, dann will ich halt immer wissen, was sind denn deine Erwartungen, oder? Also die Kommunikation wird von Anfang an sehr transparent, sehr offen. Also ich habe das alles auch aus dem Buch Principles übernommen. Radical Transparency nennt ihr das. Und auch die Idea Mediocracy heißt es, glaube ich, so nennt ihr das. Wo man halt einfach auch als jemand, der jetzt nicht Leader oder Founder ist, eine Idee hat und die dann halt einfach auch so wie abgestimmt wird. Also so eine Art Demokratie über Ideen. Das heißt, jeder, der eine Idee hat, kann sie in den Raum bringen und dann wird darüber abgestimmt. Und so habe ich zum Beispiel schon oft richtig geile Inputs gekriegt, weil ich mich eben nicht jetzt bei The Chain is Life als Boss sehen will, sondern ich will mich als jemand sehen, der einfach die Idee hatte und jetzt mit guten Leuten vorankommen will. Und deswegen kriege ich dann auch immer wieder Inputs von dem Christian oder von der Diana, die mir sagen, hey, wieso machen wir nicht das oder wie hast du dir das überlegt? Und ich sage dann immer, hey, geile Idee, machen wir, oder? Weil ich will ja nicht immer alles, ich will ja nicht so tun, als wäre ich allein auf dem Thron mit dem Zepter. Und das war halt bei Profuel dann zum Teil schon so, dass sich jeder so ein bisschen, ja, irgendwann dann so das Gefühl hatte, dass jeder so seine eigene seine eigene Suppe kochen muss und wenn das jetzt der nicht macht, dann mache ich es auch nicht. Also es wurde einfach nicht richtig kommuniziert und man hat das dann einfach auch gemerkt. Das bringt mich jetzt auch zum nächsten Learning und zwar, remotes Arbeiten klappt nur, wenn zuvor Systeme und Abläufe klar definiert wurden und auch entsprechend die Rollen verteilt wurden. Also ich sage nicht, dass es unmöglich ist, remote eine Company zu gründen. Ich kenne Leute, die haben es gemacht. Ich bin auch selbst jetzt gerade dran, es wieder zu machen. Aber man muss ganz klare Systeme und Abläufe definieren. Und man muss auch KPIs haben, also Key Performance Indicators, mit denen man dann diese Leistung der einzelnen Personen messen kann. Und man muss die Leute auch verantwortlich und verlässlich halten. Und das ist nicht einfach. Vor allem eben nicht, wenn man jeden Morgen im selben Büro ist. Deswegen plane ich zum Beispiel auch nächstes Jahr, mir eine Base irgendwo zu holen, für ein, zwei Monate eine Mastermind-Base mit so 3, 4, 5 Zimmern und dann die Leute, mit denen ich was mache, im größeren Stil dann auch einzuladen und dann auch so irgendwie das nächste Level zu erreichen. Weil wenn man mal so ein paar Wochen miteinander jeden Tag an einem Projekt hustelt, dann geht einiges mehr. Und das sehe ich halt auch entsprechend bei Firmen, die das so machen. Das ist einfach produktiver. Und damals war halt für mich so das Reisen wichtiger. Das hatte auch den Grund, dass ich mich einfach auch heute noch als Influencer und Creator sehe. Ich sehe mich nicht als absoluter Multi-Serial-Entrepreneur. Ich bin unternehmerisch ganz klar versiert und ich denke, ich habe auch eine Begabung. Ich weiß auch, auf was es drauf ankommt. Aber ich habe gleichzeitig auch einen Anspruch, meine Werte nicht zu stark auf dieses Unternehmertum abfärben zu lassen. Also beziehungsweise die Werte, die ich habe, wie zum Beispiel Freiheit, die sind mir einfach so wichtig, dass mir, ich habe zum Beispiel nicht, einer meiner Werte ist zum Beispiel nicht, Multimillionär zu werden. Ich hätte es lieber, dass ich genügend Geld habe, um die Sachen auf jeden Fall safe zu machen, dass ich auch ins hohe Alter genügend Geld habe, aber dass ich lieber ein Netzwerk habe. Oder man sagt ja auch immer, your network is your net worth. Ein Netzwerk habe, das mir gar nicht mehr den Grund gibt, ultra viele Milliarden auf dem Konto zu haben. Weil wenn du gute Beziehungen pflegst, Leuten hilfst, und das mache ich ja schon seit 5 Jahren, dann habe ich das Gefühl, man kommt immer weiter im Leben. Überall, wo ich hinfahre, überall, wo ich hinfliege, ich habe irgendwelche Leute, die mit mir in Kontakt treten wollen, die was von mir wollen. Ich arbeite mit Leuten, ich mache mit The Chain is Life jetzt auch wieder mehr im Bereich Mindset, dass es eben nicht nur beim Körperlichen bleibt. Habe jetzt auch mehr und mehr wieder die Anfragen gekriegt bezüglich Mentorings, was mir auch ultra Spaß macht, weil ich so jetzt auch wieder für mich nochmal eine Stufe weitergehen kann und Leuten auch in einem Bereich helfen kann, wo es dann eben wirklich entscheidend ist. Also wenn du eine Person in 2, 3, 4 Monaten komplett auf die Überholspur bringen kannst, weil du ihr die komplett, also so wie beim Training, oder? Du kannst 2, 3 Jahre trainieren und es passiert nicht viel. Und wenn du ein paar Sachen umänderst, dann plötzlich kommen die Gains. Und so ist es eben auch im Leben. Wenn du halt diese inneren Blockaden hast und selbst nicht objektiv über deine eigenen Handlungen nachdenken kannst, dich nicht selbst reflektieren kannst und nicht in der Lage bist, Action-Taking, also Entscheidungen zu treffen, dann kann dich das in den jungen Jahren, und da rede ich jetzt wirklich von 20 bis 30 oder 18 oder 16 bis 30, kann dich das kann dich die geilste Zeit deines Lebens kosten. Hätte ich diese ganzen Entscheidungen nicht gemacht in diesen jungen Jahren, dann wäre ich weiß nicht, wo ich jetzt wäre, oder? Das heißt, einer der wichtigsten Erfolgsrezepte, wenn man jetzt das Thema Erfolg mit Selbstverwirklichung definieren will, was für mich eigentlich Erfolg ist, wenn man sich selbst verwirklicht, dann ist es wichtig, dass man weiß, wie man richtig Entscheidungen trifft und dass man sie auch trifft, dass man sie zuerst richtig evaluiert und dann sie trifft und dann auch handelt. Und da bin ich halt einfach der Meinung, da bin ich verdammt gut, weil all die Leute, die ich bis jetzt in diesem Bereich gecoacht habe, die sind halt einfach mal so richtig aus dem Arsch gekommen. Die haben sich dann richtig, richtig zum ersten Mal selbst ernst genommen. Die haben sich zum ersten Mal auch selbst ernst genommen und wussten dann, sie können mit mir auch nicht mehr dieses Spiel spielen, wo sie sich dann selbst immer wieder im Mitleid baden, wenn was nicht funktioniert hat, weil ich es gar nicht erst zulasse. Und deswegen, da sehe ich meine große Stärke, Leuten so richtig in den Arsch zu treten und sie ins nächste Level zu bringen, nicht nur körperlich. Und deswegen, das ist das kleine Abschweif. Aber wirklich, also remotes Arbeiten, es klappt, ich mache es jetzt, ich werde jetzt auch nächstes Jahr ein bisschen einen Gang zurückfahren mit dem Reisen, aber ihr müsst einfach diese Learnings, die ich euch jetzt hier präsentiere, die müsst ihr einfach umgesetzt haben. Und ja, 2016, wie gesagt, also wir waren dann auf der FIBO und wir wussten, dass es nicht ganz so lief, wie wir das wollten. Und dann gab es dann einfach auch die Entscheidung, wo wir uns gesagt haben, okay, Marketing haben wir jetzt versucht, alle zusammen, ein Jahr lang. Wir haben nicht die Ergebnisse erzielt, die wir eigentlich haben wollten und deswegen kam dann auch der Tino ins Boot. Habe ich auch schon im Video erwähnt. Tino hat dann dafür gesorgt, dass wir Amazon etabliert haben, hat dann dort auch mit Amazon FBA richtig Gas gegeben, hat uns auch geholfen, die Marke zu positionieren, was auch wirklich dringend nötig war, weil das war zum Beispiel etwas, das ich, ja, bei ProBro haben wir das halt einfach komplett auch nie wirklich gesehen und auch bei ProFuel ging das lange nicht richtig in die richtige Richtung und zwar Brandbuilding und Positionierung muss, das muss auch von Anfang an, das ist das nächste Learning, das muss von Anfang an ganz klar angegangen werden. Alles, was du anfängst, musst du schon mit dem, du musst das Ende schon im Kopf haben, oder? Keep with the end in mind, sagt man immer so schön, in diesen ganzen Unternehmerbüchern. Das ist eine der wichtigsten Lektionen. Wenn du was startest, dann versuch, das so lange zu ergründen in deinem Kopf, was du willst, wohin du willst, bis du genau siehst, was das Endergebnis ist, wenn du auch die Company mal verkaufen willst. Und bei uns, bei Profio, war das schon so einigermaßen da. Wir wussten, hey, wir wollen so ein richtig hartes Multimillionen-Dollar-Supplement-Ding haben. Das ist einfach die beste und erste richtige Supplement-Marke im veganen Raum. Aber wir wussten nicht so richtig, für wen wir es machen, weil das Dumme war, vegane Supplements und Sport, Bodybuilding, das ihr merkt es, das ist nicht wirklich. Da gab es nicht eine richtig krasse Zielgruppe dafür. Das heißt, wir wurden vor allem geblendet durch unseren Hype. Also dadurch, dass wir alle so einen Personenhype haben wir extrem gut verkauft und haben das dann auf die Positionierung auch so ein bisschen abgewälzt. Also wir haben so das Gefühl gehabt, dass dadurch, dass wir auf unsere Personenhype so gut verkauft haben, dass das auch der Grund war, wieso die Firma so gut positioniert war. Und das war halt in meinen Augen nicht so. Also jetzt so im Nachhinein betrachtet, hätten wir viel, viel, viel mehr, also wir hätten noch teurer sein müssen, wir hätten noch mehr in die Premium-Schiene gehen müssen und vor allem auch anderes Publikum ansprechen. Also unsere Zielgruppe war dafür einfach nicht perfekt geeignet. Die haben sich sogar schon beklagt, wenn sie 3-4 Euro mehr für ein Pulver, Proteinpulver bezahlen müssen als bei der Konkurrenz und haben einfach auch diesen Premium-Gedanken nicht so gehabt, oder? Und ich persönlich hatte den damals schon, das ist auch der Grund, wieso ich das mehr Geld für Essen ausgebe als für sonst irgendwas, ist einfach, weil ich immer nur das Beste will. Und da haben wir uns einfach auch nicht gut positioniert. Wir hätten entweder in diese kompetitive Schiene fahren müssen, wo wir gesagt haben, hätten, hey, wir sind jetzt vegan, aber unser unique selling point ist, dass wir die beste Qualität zu einem guten Preis haben. Oder wir hätten wirklich gesagt, wir sind die erste vegane Marke und wir sind deswegen Premium und deswegen machen wir auch unser Corporate Identity so, wie wir es dann auch im zweiten Schritt gemacht haben. Also anstatt schwarze Dosen und orange Schriften, irgendwelche Comicfiguren, was für einen 16-Jährigen oder für einen 18-Jährigen geil aussah, hätten wir uns eher für so ein edles Design entscheiden müssen, wie wir es ja jetzt oder wie wir es hatten. Also ich bin ja jetzt nicht mehr Teil der Company, aber das war auf jeden Fall so einer der größten Fehler. Also jetzt habe ich ja schon 4 Learnings bekannt gegeben. Ich fasse nochmal zusammen, das Brandbuilding, dass man das Positionieren einfach von Anfang an machen muss. Die Werte der Gründer müssen übereinstimmen. Die Kommunikation, das A und O zu jedem Unternehmen, dass man einfach, dass das einfach wichtig ist, dass man die Kommunikation pflegt, dass man täglich in Kontakt ist, dass man wöchentliche Meetings macht. Und eben auch, dass das remote Arbeiten, also wenn man eben alle an einem anderen Ort sitzt, was wir ja haben, dann, ja, dann muss man halt einfach auch Systems haben, ganz klare Systeme. Und das waren so die 4 Learnings, die ich jetzt bis 2016 euch präsentieren kann, wenn ich so zurückgucke. 2016 kann ich dann wirklich auch eher kürzer zusammenfassen. Da ging jetzt wirklich, ich würde jetzt mal sagen, so rein von der Story her nicht mehr so viel. Wir haben uns alle auseinandergelebt. Ralf hat sich komplett zurückgezogen, hat nur noch Produktentwicklung gemacht. Karl war dann auch 2016 irgendwann dann wieder am Start, hat dann aber auch eine andere Richtung eingeschlagen, was natürlich für Profi auch nicht so optimal war. Hat dann aber auch mit der Juicery noch so seine eigenen Dinger dann auch gemacht, was dann ja auch wieder, bei Karl war es halt auch so, er wollte halt auch überall dabei sein und konnte sich dann halt auch nicht wirklich auf etwas fokussieren. Oder dadurch, dass wir immer alle noch unsere eigenen Dinger gemacht haben, war das dann auch für Ralf nicht mehr ganz so cool, weil er dann irgendwann das Gefühl hatte, er war dann halt nur Pro-Fuel und hatte keine anderen Optionen mehr, vor allem als sie dann auch gefangen, auch diesen Streit hatten, also 2017 habe ich lange überhaupt nicht mitgekriegt, aber Ralf und Karl hatten dann Streit und jetzt nochmal bei 2016 zu bleiben, dadurch, dass wir Tino ins Boot geholt haben, haben wir dann einfach wirklich auch einige richtig gute Steps gemacht. Die Produkte wurden mehr Premium, die Produkte wurden mehr gesundheitsbewusst, wir hatten mehr Frauen als Kunden, wir haben uns auch alle angefangen, Löhne auszuzahlen, also dass auch jeder jetzt profitiert, und zwar nicht im großen Stil, sondern einfach so, dass wir unsere Umkosten decken konnten, oder? Weil wir hatten ja auch Kosten, wie zum Beispiel, wenn man halt Videos dreht, wenn man halt Fotografen hat, wenn man halt Leute hat, die für dich filmen, für dich schneiden. Das war damals jetzt noch nicht so krass, aber wir hatten halt damals halt schon so doch auch so das Gefühl, dass Pro-Fuel und auch ja, alles, was man macht, ist ja schlussendlich für die Firmen. Und dadurch muss man das halt irgendwie auch kompensieren. Und das fand ich damals halt ein guter Move. Und da hat auch jeder fairerweise fast den gleichen Lohn gekriegt. Auch Mick hat sich da natürlich einen Lohn ausgezahlt. Und Tino hatte dann halt einfach auch den massiv höchsten Lohn. Er hat mir auch mal gesagt, dass da irgendwie noch so, also dass er dann selbst die Werbekosten getragen hat dafür. Was ich gut finde. Ich bin mir aber auch ziemlich sicher, dass er da auch noch durch Amazon da nochmal zusätzlich Geld verdient hat, weil Amazon, FBA, das ist auch sehr lukrativ. Aber das hat mich damals auch gar nicht interessiert. Also das ist ja auch so etwas, wir wurden da auch nie untereinander persönlich vorgestellt. Das wurde dann halt alles irgendwie so entschieden. Und das war dann auch so die Phase, wo ich dann gemerkt habe, hey, es ist nicht mehr in meiner Macht jetzt irgendwas. Also ich bin da nicht mehr in der Lage, selbst groß Entscheidungen zu treffen. Also auch die ganzen Produktvorschläge, die dann nach 2015 gekommen sind, 2016, die wurden dann von mir nicht mehr, die wurden dann nicht mehr so umgesetzt oder auch nicht mehr so beachtet wie vorher. Also auch wenn ich so in die Gruppe gucke, Pro-Fuel, in der WhatsApp-Gruppe, wo ich war, da sind 2016 viel, viel weniger Sachen geschrieben worden. Und ich denke, das war dann auch so die Zeit, wo sich die meisten, ja, ich sag mal so, wo sich auch angefangen haben, die meisten Fehler einzuschleichen. Viele Fehlerentscheidungen sind getroffen worden, eben dadurch, dass man eben nicht mehr miteinander telefoniert hat und sich ausgetauscht hat. Und das hat natürlich dann auch dazu geführt, dass 2017 eben ich gar nicht wusste, dass Karl und Ralf sich verzofft haben, dass es da Gerechtsstreit gibt. Mick hat sich dann auch nach und nach auf andere Sachen fokussiert, hat dann auch neue Projekte gestartet, was dann auch natürlich nicht ganz so cool war für Pro-Fuel, weil ja, wir dann nicht mehr so schnell gewachsen sind und die Kommunikation wurde weniger und weniger und weniger. Und das ist der Grund, wieso es, glaube ich, auch dann jetzt gescheitert ist. Also das und die Tatsache, dass es eben auch nicht mehr ganz so lukrativ geworden ist im Schluss und ja, irgendwie der Ralf jetzt das Gefühl hatte, er will es lieber alleine probieren. Also wie gesagt, ich will nicht sagen, dass die Entscheidung von ihm richtig war oder falsch war. Es war rechtlich gesehen, hat er ja nichts Falsches gemacht, aber es nervt mich. Es nervt mich nicht, weil er einfach uns die Firma weggenommen hat, sondern mehr, weil ich so im Nachhinein das Gefühl gehabt habe, dass man es eigentlich hätte besser machen können. Ich glaube auch, dass zum Beispiel der Ralf lange das Gefühl hatte, dass ich irgendwie ihm was Schlechtes will oder dass vielleicht ich mit dem Karl irgendwie da regelmäßig Kontakt habe, was ich auch nicht hatte. Also Karl und ich, wir verstehen uns zwar gut, aber wir haben jetzt auch nicht regelmäßig krassen Kontakt. Wir haben uns auch fast ein Jahr nicht gesehen jetzt in 2018, haben uns dann am World Fitness Day nochmal gesehen und haben uns auch erst dann wirklich um diese Thematik nochmal gekümmert. Also wir sind alle fokussiert auf unsere eigenen Businesses, was gleichzeitig auch eben dich auch nochmal so ein Verlust war für Pro-Fuel. Und wenn ich jetzt nochmal so das letzte Learning erzählen möchte, das geht jetzt im Bereich Marketing, dann will ich euch auch noch etwas auf den Weg geben, bevor ich das Video, den Podcast hier beende. Und zwar ganz, ganz, ganz wichtig, Leute. Marketing ist nicht gleich Marketing. Also wenn euch jemand sagt, er wüsste, was Marketing bedeutet oder er versteht was von Marketing oder er ist ein Marketing-Experte, dann fragt bitte nach, weil der Begriff ist sehr dehnbar. Und nur weil jemand Ahnung hat, was Influencer-Marketing ist, wie zum Beispiel jetzt ich, oder? Ich bin sehr stark im Influencer-Marketing. Ich weiß, wie man Influencer analysiert. Ich weiß, wie man deren Wert bestimmen kann. Ich weiß, welcher Influencer sich hochgescammt hat. Ich weiß, welcher Influencer real ist. Ich kenne die ganzen Tricks. Ich bin einer der wenigen auf Instagram, der zu 100% reale Follower hat im höheren Bereich und auch genau weiß, wer irgendwann mal schon gescammt hat. Das kann man alles nachschauen. Also jeder, der sich irgendwann mal einen Scam erlaubt hat, das ist alles verewigt. Und ich würde nie jemanden nehmen in meine engeren, also ich sag's mal, ich würde jetzt nie jemanden bezahlen, der da irgendwann mal gescammt hat, weil das ist so wie Roids. Wer sich Follower kauft, das ist eigentlich schon so fast wie sich mit Anabolika, ja, noch fast schlimmer eigentlich, weil man mit Anabolika muss man ja trotzdem noch trainieren, aber es geht ja nicht nur um die Follower, also es gibt zum Beispiel Accounts, die haben 30.000 Follower oder meine Freundin zum Beispiel, die hat knapp 25.000 Follower und ihre Engagement Rate ist viermal höher als die der meisten deutschen Influencer, die sonst irgendwie mit ihren 100.000 Followern oder irgendwelche Models, ich will es nicht abwertend sagen, ich will nur sagen, dass der Influencer-Markt, da kann man sehr viel Geld verlochen, oder? Ich habe es auch selbst schon gemerkt, ich habe auch zum Teil Anfragen von Firmen gekriegt, wo ich beim besten Willen ich konnte denen einfach nicht das Geld aus der Tasche ziehen. Ich habe denen dann sagen müssen, hey, wenn ihr jetzt mit mir arbeitet, dann ich werde euch nicht diese Sales bringen, die ihr euch erhofft habt. Das geht einfach nicht, weil ich kenne auch meinen Wert, ich weiß auch, was die Leute bei mir feiern und was nicht. Und deswegen, Influencer-Marketing ist einer der wichtigen Baustellen, wo man auf jeden Fall einen Profi braucht, der sich damit auskennt. Und genauso gibt es zum Beispiel jemanden, der sich mit Facebook-Ads auskennt. Da bin ich zum Beispiel, ich würde jetzt mal sagen, von einer Skala von 1 bis 10 vielleicht bei einer 3 oder 4. Also ich kann sehr gut Facebook-Ad-Videos aufnehmen. Ich habe aber noch nie selbst Ads geschalten. Einmal vielleicht. Ich habe keine Ahnung, wie man eine Lookalike-Gruppe generiert. Ich habe keine Ahnung, wie man den ganzen Scheiß eingibt. Ich bin nicht affin für den Shit. Ich will nur geile Videos produzieren, die viral gehen, die gut konvertieren. Ich weiß, wie man zum Beispiel eine neue Zielgruppe erschließen kann. Ich kenne die Hintergründe, aber ich würde jetzt nie jemandem sagen, hey, ich bin jetzt ein Facebook-Ads-Experte. Und trotzdem sehe ich immer wieder Leute, die sich irgendwelche Sachen nachlabern, die sie gelesen haben und dann so tun, als wären sie Experte. Nächstes Thema, Amazon FBA. Das ist ein komplett eigenes Thema, Amazon FBA. Da war jetzt zum Beispiel der Tino extrem stark, hat mit seinem Kollegen extrem viele Sales gemacht, hat uns da richtig gut hochgehustelt. Dann SEO. Webshop-Optimierung oder solche Sachen. Das ist nochmal ein komplett anderes Thema. Also es gibt Firmen, die sind nur auf SEO spezialisiert. Das heißt, man könnte jetzt nicht sagen, hey, ich habe einen Verantwortlichen im Marketing und damit hat es sich. Also da müsste jemand ein absolutes Genie sein, wenn er jedes von diesen Bereichen kennt. Und meistens hat man höchstens Leute, die gut vernetzt sind und überall einen Verantwortlichen haben, der denn diesen Bereich übernehmen kann. Und dann ist natürlich auch immer die Frage, was kommt zuerst? Was ist am wichtigsten? Wo muss man am meisten Wert drauf legen? Das ist dann auch wieder von Fall zu Fall unterschiedlich, von Company zu Company unterschiedlich. Dort bin ich dann auch wieder ein bisschen stärker, weil ich halt einfach die Zusammenhänge kenne und ich auch einer Company sehr schnell sagen kann, welche Maßnahmen jetzt wichtig sind und welche weniger oder welche erst zu einem späteren Zeitpunkt relevant werden. Zum Schluss auch noch Kampagnen und Branding, das sind auch so Sachen, oder wenn man richtig geile Kampagnen plant oder das Branding einer Marke richtig hochbringen will, die Wahrnehmung der Marke stärken will, ist auch nochmal eine Wissenschaft für sich. Positionierung ist auch ein Teil des Marketings, ist sogar der erste Step, oder? Die ganze Positionierung, da bin ich auch mittlerweile sehr versiert. Also ich habe, weil ich ja selbst auch Marketing gemacht habe, die letzten 4-5 Jahre, nicht nur für Profi und Probo, sondern auch noch für andere Companies, habe ich da schon ein gutes Grundkenntnis, aber ich würde jetzt nie mich selbst als jemanden bezeichnen, der eine komplette Firma hochhasseln könnte im Bereich Marketing. Und das habe ich damals halt noch so das Gefühl gehabt, dass ich da, dass es reicht, wenn ich da ein bisschen was weiß und der Karl da ein bisschen was weiß. Und das ist halt einfach nicht so. Vor allem nicht, wenn man auch noch ein Team hat, das dann auch noch executed. Und das wusste ich damals halt nicht und deswegen mussten wir auch nachhinein halt noch Korrekturen machen und zum Glück war Profil immer lukrativ, zum Glück war Profil immer am Start und wir konnten uns das auch alles leisten und deswegen, war das auf jeden Fall eine richtig krasse Erfahrung, ihr habt es jetzt gesehen, ich habe jetzt viele Learnings draus gezogen für mich und ich denke, ihr könnt euch jetzt auch nochmal gute Learnings aus dieser Episode rausziehen und euch auch nochmal so ein bisschen Gedanken machen, ob das wirklich das ist, was ihr wollt, weil es war auf jeden Fall auch mit viel Stress verbunden. Da gab es harte Ups und Downs, wie in jedem Business, wie in jeder Beziehung. Und wenn ihr solche Fallstudien feiert, dann gebt mal Feedback. Schreibt mir auf Instagram oder lasst mir auch gerne einen Kommentar da unter dem YouTube-Video, wie ihr die Folge gefunden habt, damit ich das lesen kann. Oder auch auf meiner Webseite, da lese ich auch jeden Kommentar direkt. Und wenn das gefeiert wird, dann mache ich das gerne auch mal noch zu anderen Companies. Da wird auf jeden Fall noch einiges kommen in Zukunft, weil ich jetzt habe jetzt auch das Gefühl, es ist Zeit, mal ein bisschen transparenter zu werden, euch die ganzen Hintergründe zu erklären, weil ja, so habt ihr dann einfach auch mehr Bezug zu mir und habt auch nochmal eine Perspektive, die ihr für euch verwenden könnt. Yes. Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn es euch gefallen hat, bitte vergesst nicht, Rating, wenn es geht, teilen, einfach weiter spreaden das Ding. Einfach einem Kollegen zeigen, hey, das ist der Podcast von Misha, ist jetzt da. Wir sind leider immer noch nicht auf iTunes online. Ich könnte mir ein Bein ausreißen, ich weiß nicht, was los ist mit Apple. Aber wenn wir dann auf iTunes online sind, dann garantiere ich euch, dass jeder, der mich in der nächsten Woche einen 5-Sterne-Review dalässt, der wird richtig hart von mir belohnt. Da werde ich jeden einzelnen handpickt. Irgendwas muss ich da machen, dass da jeder am Start ist. Also ich brauche auf jeden Fall auf iTunes einen richtig guten Start, weil da bisher einfach noch nichts gelaufen ist, wir immer noch nicht online sind. Anyway, ich verabschiede mich jetzt von euch. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und yes, wir sehen uns oder hören uns, je nachdem, in der nächsten Episode, nächsten YouTube-Video oder vielleicht auch live irgendwo auf den Straßen von Hanoi oder auch bald wieder in Deutschland. Ich bin bald wieder in Berlin, in Zürich und hier werdet dann auch auf jeden Fall noch mal ein paar News von mir hören. Yes, besten Dank und bis zum nächsten Mal. Peace out.